Erlöse uns von den Bösen, so heißt es im Vater Unser in der letzten Bitte, darum geht es heute. Vielleicht denkst du jetzt, das Böse oder den Bösen, das gibt's doch gar nicht. Es geht gar nicht darum, dass wir den Bösen, das Böse, den Teufel an den glauben oder so etwas. Aber es geht darum, das Ganze ernst zu nehmen. Warum? Womit ich nicht rechne, das trifft mich ganz unvermittelt. Nimm zum Beispiel die Titanic, unsinkbar, dachte man. Dachten sie. Und da haben sie gedacht, uns kann nichts passieren. Bei den Forschungen, bei den Untersuchungen nach der Unglücksursache wurde deutlich, sie sind mit zu schneller Geschwindigkeit in gefährlichem Wasser unterwegs gewesen. Weil sie gedacht haben, uns kann nichts passieren. Wo ist das Problem? Und genauso ist es mit uns auch. Womit ich nicht rechne, das ist viel gefährlicher. Oder nimm zum Beispiel radioaktive Strahlung. Stelle vor, jemand glaubt nicht an radioaktive Strahlung. Er hat gute Argumente. Er sagt, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich rieche nichts. Wo ist das Problem? Und so kommt er durch sein Leben hindurch, sein Leben lang und sagt, schau, kein Problem. Bis er eines Tages vor einem Schild steht, Achtung, nicht weitergehen, radioaktive Strahlung. Und er denkt sich, ich sehe nichts, ich höre nichts, rieche nichts. Hat mein Leben lang funktioniert, er geht weiter. Was passiert? Er wird langsam, aber allmählich verstrahlt werden. Am Anfang denkt er sich, ist ja kein Problem. Aber mit der Zeit merkt er, das hat Auswirkungen auf mein Leben. Und genauso ist das mit dem Bösen. Unsichtbar, ich sehe nichts, ich rieche nichts, höre nichts. Aber es wirkt an mir. Das haben wir auch nicht ein für alle Mal erledigt. Gerade dann, wenn wir denken, ich habe alles im Griff, so wie die auf der Titanic, dann ist es vielleicht am gefährlichsten. Denn dieses Böse, das kann mein Leben zerstören. Ja, es kann sogar mein ewiges Leben, wofür ich ja bestimmt bin, zerstören. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und sehen, wo ist denn eigentlich das Problem? Beispiele noch kurz aus der Bibel. König David wurde ein Mann nach Gottes Herzen genannt. Und dieser König David, der war gut unterwegs. Und auf einmal kommt der Böse und denkt sich, hey, das regt mich auf, es ist mir ein Gräuel, dass der so viele Psalmen für Gott singt und so weiter. Und dann bringt er Böses in sein Leben hinein. Und er beginnt Ehebruch, stiftet an zu einem Mord. Und so kommt er fast um das ewige Leben. Er kehrt zum Glück um. Sein Sohn Salomo, der Friedenskönig, Weisheit ohne Ende. Und dann kommt der Böse und sagt, ja, schauen wir mal, wie weise dieser Mann wirklich ist. Und er bringt viele ausländische Frauen in sein Leben hinein und die bringen ihre Götzen mit. Und der Salomo denkt sich, ist ja kein Problem. Für die haben wir auch noch Platz. Und sein Herz kommt immer weiter weg von Gott. Und er merkt es selber gar nicht, wie weit er wegkommt von Gott. So wirkt das Böse, dass wir es oft gar nicht merken und allmählich an uns wirkt. Wenn wir in unsere Welt hineinschauen, dann erschrecken wir manchmal, wie böse Menschen sein können. Wir brauchen bloß die Zeitung aufzuschlagen oder die Nachrichten anzuschauen. Dann sehen wir, Abgründe des Bösen tun sich da auf. Aber wir brauchen gar nicht so weit gehen. Wir brauchen bloß in uns selber in einer ruhigen Minute mal hineinhören, dann merken wir, was kommen wir eigentlich für Gedanken, für böse Gedanken, gehen manchmal in meinem Kopf rum. Gemein, neidisch, eifersüchtig, zerstörerisch, böse Gedanken in mir drin. Ich brauche gar nicht so weit schauen. Aber es muss auch gar nichts Böses sein, was uns wegbringt. Es können ganz alltägliche Dinge sein. Da hat zum Beispiel einer einen Anfang gemacht in der Nachfolge von Jesus. Lebt mit Gott. Und auf einmal merkt er, wie so viele Dinge er so nicht mehr richtig mitmachen kann, wo er merkt, ja, das passt gar nicht zu mir. Und dann flüstert ihn eine Stimme ein, hey, willst du wirklich da draußen stehen, anders sein als die anderen? Willst du nicht lieber mit der Masse gehen? Und allmählich denkt er sich, ja, warum eigentlich nicht? Man muss doch die Sachen nicht zu ernst nehmen, nicht zu eng sehen. Oder da kommt tiefes, schweres Leid über einen, der mit Jesus lebt. Und dann flüstert die Stimme ein, hey, schau mal, den anderen geht es viel besser, die ohne Gott leben und du erlebst so schlimme Sachen, probier es doch lieber mal ohne Gott. Denn Gott ist entweder nicht real oder er kümmert sich nicht um dich. Solche Dinge können in unserem Leben ja wirksam werden. Deswegen müssen wir wissen, was auf uns zukommen kann. Wir haben einen mächtigen Feind, das ist wichtig zu wissen. Und wichtig ist, den Feind zu kennen. Nach einer Umfrage glauben 60% von Christen nicht, dass es eine geistliche Dimension gibt. Sie denken, das Böse, der Teufel und so, das ist für Fasching und sowas. Aber man muss sich klar machen, dieser Teufel, der hat nichts mit dieser geistlichen Dimension zu tun. Das ist entgegengesetzt. Wenn er nämlich das bei den Leuten erreicht, dass sie denken, das gibt es doch alles gar nicht, das Böse gibt es gar nicht, dann hat er sein erstes Ziel schon erreicht. Nämlich dann glauben die Leute gar nicht, dass es ihn gibt, dann kann er im Verborgenen arbeiten, wirken. Und das ist ja das Gefährlichste. Wenn wir einen Feind nicht kennen, nicht sehen, dann rechnen wir auch nicht damit. Nochmal, mit den Faschingsvorstellungen hat diese geistliche Realität überhaupt nichts zu tun mit diesen Bildern, die da vertreten werden, mit dem Dreizack und so weiter. Das ist alles für den Fasching. Aber Teufel, Böse ist Realität. Und wir werden gleich sehen, wie er an uns wirken kann. Nämlich, warum ist der Teufel eigentlich dein Feind? Einmal, er ist der Vater der Lüge. Wenn du Lügen über dich glaubst, dann werden sie für dich Wahrheit. Ist dir das klar? Jesus hat zu den Leuten oft gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Aber auch das andere gilt. Wenn ich meinen Lügen glaube, dann haben sie Macht in meinem Leben, dann wirken sie sich aus in meinem Leben. Auf den ersten Blick denken wir, das ist doch alles neutral, irgendwelche Aussagen. Aber das ist nicht so, das wirkt auf uns. Beispiel, wenn du der Lüge glaubst, ich bin nicht so wertvoll wie andere Menschen, dann hat das Auswirkungen auf dein Leben. Vielleicht haben das Klassenkameraden, Eltern, Lehrer, sonst wer auch in dich hineingesprochen. Und du glaubst dieser Lüge. Und du glaubst auf einmal dieser Lüge mehr als das, was Gott über dein Leben sagt. Dass er sagt, ich liebe dich, du bist wertvoll für mich. Du sollst als mein Königskind leben. Und ein Königskind, das ist nicht wertlos, das ist wertvoll für mich. Aber wir glauben manchen Lügen viel mehr. Das hat sich so viele Jahre hinein, vielleicht in dein Leben hineingebohrt. Und warum freut sich jetzt der Teufel darüber? Weil es dich lähmt. Es hindert dich am Leben. Es beschränkt dich in deinen Möglichkeiten. Es nimmt dir Energie und Freude, weil du immer wieder um diese Lüge kreist. Vielleicht oft erstmal gar nicht so bewusst, aber es prägt erstmal unterbewusst und irgendwann wird einem das deutlicher. Genau, das ist eigentlich die Lüge in meinem Leben. Und du verhältst dich vielleicht gegenüber anderen ganz anders. Du kannst dich nicht mitfreuen über den Erfolg von anderen. Warum? Weil du denkst, wenn die noch mehr Erfolg haben, dann sind die ja noch wertvoller und besser als ich. Das heißt, diese Lüge lähmt in vielen Bereichen. Und du wirst neidisch, eifersüchtig auf andere und so weiter. Du bist nicht frei, dich so zu sehen, wie Gott dich sehen will. Und du bist nicht frei, andere so zu sehen, wie Gott sie sehen will. Und das kann auch Sprengstoff für unsere Beziehungen sein, wenn wir mit so einer Lüge leben. Es gibt massenweise Lebenslügen. Und was für alle Lebenslügen gilt, ist eben diese Beschränkung. Man kann sich das vorstellen wie bei einem Hund, der an einer Kette liegt oder an einem dicken Seil. Und er kommt nur genau diesen Bereich, wie weit diese Kette geht. Und genauso ist es mit unserem Leben auch, dass wir dadurch beengt werden durch diese Lebenslügen, die wir haben. Und jeder hat irgendeine Lebenslüge. Vielleicht ist deine Lebenslüge eine andere, dass du heutzutage ist weit verbreitet, diese Lebenslüge, lebe nach deinem Gefühl. Alles, was dein Gefühl sagt, ist gut. Warum ist das eine Lebenslüge? Das Gefühl kann auch täuschen. Ich kann ein gutes Gefühl bei Sünde bekommen. Ich kann ein gutes Gefühl bei schlechten Dingen, die ich tue, bekommen. Diese Woche war, ich glaube diese Woche oder letzte Woche war das, wo dieser Typ vor Gericht stand, der den Sohn von Weizsäcker umgebracht hat. Das war Jahrzehnte in ihm drin. Das war das Gefühl, dass er dachte, das ist meine Lebensaufgabe, das muss ich tun. Und das hat ihm wahrscheinlich ein gutes Gefühl dann gegeben, als er das endlich getan hat. Aber wir sehen, das ist ja verrückt. Und das ist nicht nur bei Menschen, wo wir denken, ja, ist da noch alles ganz normal, sondern auch bei anderen Dingen ist es so, wo wir ein gutes Gefühl haben, aber es gar nicht gut ist. Und wir glauben dieser Lüge, nicht nur in so einem extremen Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, sondern auch in anderen Bereichen. Und oft ist es uns gar nicht bewusst. Deswegen ist die erste Frage auch, wo hat der Vater der Lüge in dich Lügen hinein gesät, die du glaubst? Hast du diese Lebenslügen, die Lebenslüge oder mehrere Lügen entdeckt? Und jeder hat in seinem Leben irgendwelche Lügen, denen er glaubt. Es ist wichtig, dass wir sie entdecken. Das ist das Erste, der Vater der Lüge. Das Zweite ist, er ist der Ankläger. Da stell dir vor, es wird einer, der Christ ist, von entsetzlichen Versuchungen angegriffen. Und dann kommt der Ankläger und sagt, hey du willst Christ sein mit solchen Gedanken, mit solchen Versuchungen, vergiss es. Das kannst du bleiben lassen. Oder jemand ist tatsächlich einer Versuchung erlegen, hat etwas Schlimmes gemacht. Und dann kommt der Ankläger und sagt, du kannst nicht mehr Christ sein. Wenn du das getan hast, das geht nicht, dann kannst du nicht Christ sein. Lass es lieber ganz. Was sagt Gott? Gott sagt, schau mal, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Ich bin traurig, dass das passiert ist, dass du das getan hast. Aber ich gebe dir die Chance zum Neuanfang. Steh auf, ich vergebe dir. Vielleicht musst du auch noch mit Leuten irgendwas in Ordnung bringen. Und dann geh hin und lebe jetzt anders. Aber lebe als mein Königskind. Das ist das, was Gott sagt. Und der Ankläger, der sagt, nee, es ist alles vorbei. Teufel ist der Ankläger. Noch eins. Der Teufel ist ein Durcheinanderbringer. Ein Wort, das in der griechischen Bibel für den Teufel steht, heißt Durcheinanderbringer. Der würfelt alles durcheinander. Er bringt vieles in Unordnung. Gott liebt Ordnung. Gott liebt Schönheit. Und der Teufel will genau das Gegenteil. Der will Unordnung bringen. Er will Streit bringen, Trennung in Beziehungen. In Gemeinden, überall will er Unfrieden, Streit, Trennung säen. Deswegen mach dir bewusst, wenn du mit deinen Worten, deinen Taten das bewirkst, Streit, Trennung, Unordnung, Unfrieden, dann sei besonders auf der Hut, dass du nicht in diese Falle tappst. Sehr gerne vertrete auch göttliche Prinzipien, dass er sich ein kleines bisschen verändert und schon bekommen sie eine andere Richtung. Zum Beispiel Liebe. Gott ist Liebe und er möchte, dass wir Menschen in Liebe leben, miteinander leben, dass das uns prägt. Wie wäre unsere Welt, wenn wir das tun würden? Was macht jetzt der Teufel? Er nimmt das Wort Liebe und verdreht es ein kleines bisschen. Dass Menschen sagen, ich tue das nur aus Liebe. Das hört man ständig. Ich habe das nur aus Liebe gemacht. Und was tun Menschen alles vermeintlich aus Liebe? Sie denken das selber auch, das ist doch eigentlich Liebe, aber es ist eigentlich Egoismus, Selbstliebe. Sie denken nur an sich, nicht an den anderen. Das heißt, er hat nur ein ganz kleines bisschen das verdreht, diesen Begriff, und schon kommt etwas anderes raus. Und wir denken noch, ist doch gar nicht so schlecht. Der Teufel ist ein Durcheinanderbringer. Das heißt, er bringt auch ganze Werte durcheinander, auch in einer Gesellschaft. Es wird zum Beispiel heutzutage heißt, es gibt keine Wahrheit. Nö. Und so weiter. Es gibt viele Dinge. Und oft erkennen wir das gar nicht auf den ersten Blick, was denn da so durcheinander gebracht ist, weil es oft bloß ein kleines bisschen verstellt ist. Aber es hat eine große Wirkung. Stell dir vor, ein Flugzeug, was in eine bestimmte Richtung fliegt, und bloß ein kleines bisschen wird der Kurs verändert. Und er fliegt tausend von Kilometern. Er landet wo? Komplett anders. Der Durcheinanderbringer. Und noch eins, er ist der Zerstörer. Das ist sein Ziel. Sein Ziel steuert darauf, zu zerstören. Zerstören. Das ist am Anfang immer nicht gleich zu sehen. Er möchte deine Beziehung zu Gott zerstören. Das ist ihm das Wichtigste. Und letztendlich möchte er uns selber, ja, vielleicht auch unsere Gesundheit zerstören, vielleicht durch irgendwelche Süchte. Jedenfalls ist das sein Punkt, zu zerstören, dass er uns wegbringt, dass Gemeinden zerstört, Beziehungen zerstört und so weiter. Das sind seine Ziele. Welche Methoden benutzt er nun? Man kann kurz sagen, alle und alles. Alles, was geht, benutzt der Teufel. Es gibt nichts, was er nicht benutzen würde. Er benutzt sogar die Bibel. Sogar die Bibel. Schon bei Jesus hat er sie benutzt. Er benutzt das Essen, die Lust, deine Augen, deine Ohren, dein Gehirn. Er benutzt alles. Er benutzt auch andere Menschen, nahestehende, liebevolle Menschen. Jesus hat das erlebt einmal mit Petrus. Da reagiert Jesus so und sagt, er wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Dieser Petrus, das war der, auf den Jesus, auf diesen Fels Jesus seine Kirche bauen wollte. Es war nicht der Judas, der ihn verraten hat. Und dieser Petrus, aus gut gemeinten Gründen, bringt mal was, was Jesus sofort sieht, das ist nicht das, was Gott will. Und deswegen sagt er, nee, das geht nicht. Das heißt, der Teufel kann alles in unserem Leben benutzen und jeden Menschen auch dazu benutzen. Auch was gut gemeint ist. Und Jesus erkennt es als Angriff. Und deswegen ist wichtig, dass wir auch merken, Mensch, es kann von überall, von allen Seiten dieser Angriff kommen. Von ganz lieben Freunden, von anderen Christen und wie auch immer. Es kann immer ein Angriff kommen. Und deswegen ist wichtig zu sehen, wir haben diesen Feind und er hat Methoden, ja, fast unerschöpflich. Womit arbeitet er gerne? Zum Beispiel mit Angst. Gott möchte Gewissheit und einen Frieden und Zuversicht in unser Leben, in unser Herz geben. Der Teufel arbeitet ganz stark mit Angst, dass wir von Angst bestimmt sind. Oder von einer Schwere, das Gegenteil von Freude. Gott möchte, dass wir von Freude erfüllt sind. Und wir gehen so schwer durchs Leben, weil uns irgendwas belastet. Und das raubt uns unsere Stärke. Oder Leere, dass wir uns oft so leer fühlen. Und dann versuchen, diese Leere zu füllen. Gott möchte, dass wir die Fülle haben. Und wir dürfen jeden neuen Tag darum bitten, sagen, füll mich neu aus. Weil wenn ich diese Leere habe, dann stopfe ich irgendwas in mich hinein. Und irgendwann komme ich auf Pfade, die nicht gut sind für mich, die mich wegführen. Kontrolle. Der Teufel versucht dich zu kontrollieren, zum Beispiel durch Menschen oder Dinge, dass du nicht mehr die Freiheit hast. Deswegen schau, habe ich wirklich die Kontrolle in meinem Leben oder hat irgendetwas anderes die Kontrolle in meinem Leben? Kann auch eine Sucht sein oder irgendwas, wo die Kontrolle in meinem Leben übernommen hat. Das nächste ist Passivität. Der Teufel möchte die Eigenverantwortung nehmen. Dass du dich einfach nur so treiben lässt in deinem Tag und einfach weiter, einfach so vor dich hinlebst und gar nicht zielgerichtet lebst und denkst, ich möchte mein Leben sinnvoll verbringen. Ich möchte jeden Augenblick meines Lebens sinnvoll verbringen und nicht irgendwie mich bloß treiben lassen in meinem Alltag. Noch zwei Dinge, Isolation, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Stell dir vor, eine Armee mit einzelnen Soldaten und da kommt einer gegenüber. Was macht der? Am besten ist es, wenn er einen rausnehmen könnte, dann kann er den viel leichter besiegen, als wenn der in dieser ganzen Masse drin ist, in dieser Gemeinschaft. Und genau das macht der Teufel auch, dass er versucht, uns zu isolieren. Dass wir denken, ja, ich bin ja ganz allein. Ich muss meinen Glauben alleine leben und so weiter. Das versucht der Teufel, dass er dich isoliert von der christlichen Gemeinschaft. Deswegen ist jetzt auch in dieser Corona-Zeit besonders wichtig, dass man sagt, ich kann zwar nicht so Gottesdienst feiern wie sonst ist, aber ich lasse mich nicht isolieren. Die Möglichkeiten, die ich habe, die nutze ich auch. Ich möchte mich nicht isolieren lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und noch ein letztes, was er auch gerne benutzt, ist sexuelle Unmoral. Dass er dich dazu bringt, deine Sexualität einfach so hemmungslos ausleben, wie es gerade dir in den Sinn kommt. Das ist auch so ein beliebtes Mittel, Methode von ihm. Das sind aber nur ein paar Methoden. Er kann viel, viel mehr Register ziehen. Und zu jeder Zeit kann dieser Angriff erfolgen. Und es ist wichtig, dass wir nicht wie die Leute auf der Titanic denken, ich bin unsinkbar, mir kann nichts passieren, sondern dass wir gewappnet sind. Petrus schreibt hier, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Als brüllender Löwe wird er beschrieben. Er hält ständig Ausschau, wen er reißen kann. Und deswegen ist wichtig, dass wir jetzt noch anschauen, wir haben lange genug auf diesen mächtigen Feind geschaut, dass wir den Blick richten auf unseren mächtigen Freund, der uns helfen kann. Es geht nicht darum, ob ich denke, das Böse personal oder unpersonal. Es geht darum, dass ich es ernst nehme und weiß, ja genau, da gibt es etwas, was mich wegbringen will. Und deswegen ist wichtig zu schauen, wer kann mich denn bewahren, wer kann mir helfen, dass ich auf Kurs bleibe. Vier biblische Grunderkenntnisse stecken in dieser Bitte. Erlöse uns von dem Bösen. Vier Grunderkenntnisse stecken drin. Das erste ist, dass wir uns bewusst machen, diese Welt ist hier für Christen ein Kampffeld. Es ist kein Vergnügungspark, kein Freizeitpark, sondern ein Kampffeld. Warum ist das so? Weil ich eben ständig in diesem Kampf bin, dass ich mit Gott lebe. Weil da jemand ist, der mich wegbringen will. Wenn du es bequem haben willst in deinem Leben, dann lass die Sache mit dem Glauben mit Jesus. Weil der Feind, der hat kein Interesse an Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben. Aber wenn du anfängst zu fragen nach dem Sinn, nach dem Ziel im Leben, dass du sagst, ich möchte in der Ewigkeit bei Gott dabei sein, dann hat jemand etwas dagegen und dann beginnt ein Kampf. Das ist wichtig, dass wir das wissen. dass uns das bewusst ist, dass wir in einem Kampf stehen. Wenn ich meinen Platz verändere und zu Gott komme, dann verändert sich auch was. Dann wird mein Leben auch ein Kampf sein. Vielleicht sagt jetzt mancher, das ist ja eine pessimistische Weltsicht, das geht ja wohl gar nicht. Das ist nicht pessimistisch, sondern realistisch, weil ich sehe die Dinge klar, was auf mich zukommt, kommen kann. Ich kann fröhlich leben, ich kann viele Dinge genießen, die Berge, das Seen, das Meer und so weiter, gutes Essen und was auch immer alles. Ich kann es genießen, aber ich weiß in allem, in meinem Leben, es gibt immer wieder Kämpfe. Mein Glauben ist umkämpft. Da gibt es jemand, der mich wegbringen will. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte, die uns wegbringen wollen von diesem guten Weg. Das heißt, Glaube ist nicht einmal ein Schritt und alles ist erledigt, sondern Glaube muss immer wieder neu durchbuchstabiert werden. Glaube heißt, er ist umkämpft, bis ich zum Ziel komme, bis zu meinem letzten Atemzug bin ich auf diesem Kampfplatz. Das ist wichtig zu wissen. Das ist das Erste. Das Zweite, diese Bitte ist so wichtig, weil wir sind so schwach. Und deswegen sagt Jesus, betet, erlöse uns von dem Bösen. Wir sind so schwach, um uns selber zu erlösen. Wir brauchen jemanden, der uns erlöst. Das heißt, wir müssen zweitens SOS funken. Nach dem griechischen Text heißt es wörtlich, rette uns heraus von dem Bösen, reiße uns heraus von dem Bösen. Erlöse können wir als herausreißen, als bewahren, als einwickeln vor dem Bösen übersetzen. Hülle uns ein vor dem Bösen. Sonst bin ich verloren. Das heißt, ich brauche Gott, ich brauche diesen Rettungsruf. Unser Problem ist, dass wir oft denken, wir sind doch stark genug. Bevor ich SOS drücke, mache ich es doch lieber selber. Es geht schon noch. Und Gott sagt, hey Leute, drückt den Notknopf viel schneller. Frühzeitig funkt SOS. Und wir stolzen Menschen denken immer, nein, nein, alles in Ordnung, ich bin unsinkbar, es geht schon. Es ist so wichtig, dass wir SOS funken. Save our souls heißt das. Rette unsere Seelen. Darum geht es, dass wir nicht zu stolz sind, sondern SOS funken. Das ist das Zweite. Die dritte Grunderkenntnis, die hier drin steckt, heißt, wir haben einen Erlöser. Wenn wir SOS funken, dann geht Gott nicht ran und sagt, tut mir leid, ich bin gerade anderweitig beschäftigt, kann jetzt nicht helfen. Sondern wenn wir zu ihm kommen und sagen, bitte Herr, reiß mich hier raus, dann tut er es auch. Dann wird er uns erlösen, dann wird er uns befreien. Entscheidend ist aber, dass wir es ernsthaft wollen. Dass wir nicht sagen, ja, erlöse mich halt. Aber wir spielen mit dem Feuer weiter. Sondern wenn das unser Herzenswunsch ist und sagt, bitte, ich habe die Kraft nicht, erlöse mich, reiße mich aus dieser Versuchung, aus dieser Problematik heraus, bitte reiße mich heraus. Ich möchte hier nicht den falschen Weg gehen. Dann wird Gott uns helfen. Wir haben einen mächtigen Erlöser. Paulus nimmt diese Bitte auf. Im 2. Timotheusbrief schreibt er, der Herr wird mich erlösen von allem Bösen und mir aushelfen zu seinem himmlischen Reich. Das ist die dritte Grunderkenntnis und die vierte lautet uns. Auch hier stellt uns Gott bewusst in diese Gemeinschaft. Erlöse uns von dem Bösen, nicht erlöse mich von dem Bösen, sondern uns. Wir sind in einer Gemeinschaft. Und das hören wir auch hier bei Petrus. Er schreibt hier, ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Das heißt, es werde nicht nur ich angegriffen, sondern auch mein Bruder, meine Schwester neben mir. Jeder steht in der Gefahr. Jeder hat seine Lebenslügen, jeder hat seine Angriffe. Alle sind auf dem Kampfplatz. Es trifft nicht nur mich. Deswegen muss mir das nicht peinlich sein. Und deswegen ist wichtig, dass du jemanden hast in deinem Leben, dem du Zutritt zu deinem Kampfplatz gestattest, wo du Vertrauen hast, wo du sagen kannst, hilf mir, dafür zu beten, vielleicht Tipps zu bekommen, sondern einfach gemeinsam da zu kämpfen. Das ist wichtig, dass wir da nicht uns isolieren lassen, sondern gemeinsam in dieser Gemeinschaft kämpfen. Uns, das hilft uns auch bei dem Durcheinanderbringen von Werten, von Dingen, dass wir gemeinsam erkennen können, was ist denn da durcheinander gebracht? Dazu ist auch eine Gemeinde, Gemeinschaft da. Dass wenn ein Einzelner vielleicht denkt, passt schon, sagen ja alle, machen ja alle. Dass wir in der Gemeinschaft erkennen, hey, nee, du, das ist verdreht, das passt nicht. Deswegen ist dieses Uns auch so wichtig. Jetzt zum Schluss noch kurz die Frage, warum kann er manche besiegen und andere nicht? Das hängt an Folgendem. Wenn du mit Jesus Christus anfängst zu leben, dann bist du saved. Saved by grace. Gerettet aus Gnade. Saved. Gerettet. Und viele denken, also man kann es natürlich auch schöner schreiben, ist klar. Viele denken, damit ist alles erledigt. Es ist was ganz Wichtiges passiert. Aber es ist ein Unterschied, ob ich saved bin oder safe. Ob ich in Sicherheit bin. In Sicherheit bin ich in diesem Leben nicht. Bis zu meinem letzten Atemzug nicht, weil es eben ein Kampfplatz ist. Und das muss ich wissen. Ich bin gerettet, aber ich bin noch nicht in Sicherheit. Und deswegen muss ich das ernst nehmen, dieses Thema. Dass ich mir bewusst mache, hey, ich möchte alles dran setzen. Ich möchte die Möglichkeiten, die Gott mir gibt, benutzen, damit ich auch bei Gott ankomme. Darum geht es. Und wie mache ich das? In Psalm 119, Vers 105 gibt es dieses Wort, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Und darum geht es. Dieses Licht Gottes, das hilft mir, in mein Leben hineinzuleuchten. Dass ich, wenn ich kein Licht habe, in der Dunkelheit, da stolper ich, da falle ich. Und genau darum geht es, dass dieses Licht auch in die geistliche Dunkelheit hineinleuchtet und dort erhellt. Das heißt, ich muss mich diesem Licht aussetzen. Das heißt, ich muss das Neue Testament lesen. Es ist gut, wenn ich es lese, dieses Licht in mein Leben hineinlasse, dass ich Predigen höre, Gottesdienste erlebe, dass ich Gemeinschaft mit anderen Christen habe und so weiter. Dass dieses Licht nicht zu kurz kommt in mein Leben. Denn was passiert, wenn ich das Neue Testament lese? Dann werde ich merken, das liest auf einmal mich und es deckt vielleicht Lebenslügen in meinem Leben auf oder Werte, die sich verschoben haben, durcheinander gebracht worden sind in meinem Leben oder in der Gesellschaft, dass ich merke, hey, eigentlich hat Gott das anders gedacht. Dazu ist dieses Licht da und es ist wichtig, dieses Licht zu benutzen. Heutzutage wird ja oft das so gesagt, Gottes Wort, hat Gott es wirklich gesagt? Und man wird sagen, naja, ganz so tragisch ist es nicht mehr, die Bibel wird als überholt abgetan und so weiter. Es ist wichtig, dass dieses Licht in unser Leben hineinleuchtet. Deswegen bete, erlöse mich auch heute von dem Bösen. Hilf mir, wachsam zu sein, zu sehen, wo ich angegriffen werde und reise durch mich heraus. Und sein Kreuz gibt uns die Kraft, dass wenn wir SOS funken, dass er uns herausreißt. Und wenn ich an ihm hänge, dann bleibe ich bei ihm, dann werde ich ankommen bei Gott, denn er hält mich fest, wenn ich seine Hand ergreife. Und deswegen tue ich alles, damit ich bei ihm bleibe, denn ich kenne das Ziel, das ich erreichen möchte.